Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer guten halben Stunde, in der wir uns mit einem der vielleicht wichtigsten und schwierigsten Konzepte überhaupt befassen: mit Glück. Und man kann wohl sagen, das Glück hat, zumindest in der westlichen Welt, in den letzten 3 Jahrhunderten einen erstaunlichen Siegeszug erlebt. Schon 1776 erklärten die Gründerväter der amerikanischen Verfassung das Streben nach Glück, the pursuit of happiness, zu einem der unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen. Heute finden sich in den Regalen vieler Büchereien unzählige Ratgeber und Nachschlagewerke, die uns helfen sollen, eben das zu erreichen: Glück. Und trotzdem tun die meisten von uns sich bis heute schwer damit. So schwer, dass es an vielen Schulen in Deutschland inzwischen sogenannte Glücks-AGs gibt. Unser Reporter Valentin Beige hat eine davon an einem Gymnasium in Baden-Württemberg besucht.
Wir haben uns in der letzten Woche damit auseinandergesetzt, was ihr so machen könnt, wenn ihr frustriert seid. Und von dem ausgehend möchte ich heute mit euch über Gefühle allgemein sprechen und uns Gefühle angucken. Und wir gucken die uns tatsächlich erstmal richtig an in Form von Bildern.
4 Jungs und 4 Mädchen aus den Klassen 5 bis 7 haben zusammen mit Lehrerin Miriam Ederer in einem Stuhlkreis Platz genommen. Das Klassenzimmer am Ernst-Siegel-Gymnasium in Kornwestheim, 10 Kilometer nördlich von Stuttgart, ist lichtdurchflutet. Großflächige Fenster, die Wände mit Holz gestaltet, ein Raum, in dem man sich gerne aufhält. Jeden Dienstag trifft sich hier die Glücks-AG. Auf einem Tisch liegen Bilder, die Gefühle symbolisieren sollen.
Ich möchte euch bitten, dass ihr euch 2 Karten aussucht. Nachher in der Gruppe benennt ihr das Gefühl. Ihr überlegt euch, wie entsteht das Gefühl bei euch. Und wenn es ein Gefühl ist, das ihr nicht mögt, wie kommt ihr aus dem Gefühl auch wieder raus? Wie könnt ihr das denn wieder verändern? Los
geht's. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich 2 Bilder aus und setzen sich zurück in den Stuhlkreis. Eine Schülerin hat sich ein Bild ausgesucht, auf dem ein Kind vor einer Toilette sitzt.
Mag jemand loslegen? Jute, super.
Ich habe hier, also so würde ich das nennen, die Klo-Depression. Ich glaube, es entsteht durch Probleme in der Schule, weil es sieht mal ein bisschen nach einer Schultoilette aus. Wenn man Probleme in der Schule hat, geärgert wird. Also ich rede jetzt eher so aus meiner Erfahrung, weil ich saß schon mal ähnlich da, am ähnlichen Ort. Und ich vermute einfach, dass das durch Schulstress, Probleme mit Menschen und verschiedenen Dingen zusammengesammelt wird.
Danke.
In der Glücks-AG öffnen sich die Schülerinnen und Schüler, erzählen auch von ihren Problemen und Sorgen, so wie auch diese Schülerin.
Wir haben mal über Fehler geredet und da haben wir uns halt die Fehler erzählt und manche davon waren für einen selber nicht so leicht, sie zu erzählen, weil sie einem ein bisschen verletzt haben, selber auch. Und das ist manchmal nicht so leicht, aber hier kann man sich überwinden, weil es hier nicht so viele Menschen sind und man weiß, dass es auch nicht zu sehr weitererzählt wird.
Alles, was in diesem Klassenzimmer gesprochen wird, bleibt auch in dem Klassenzimmer. Ein geschützter Raum, das ist Lehrerin Miriam Ederer wichtig. Sie hat am Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg eine 1-jährige Zusatzausbildung zur Glückslehrerin gemacht. Und das hat sie auch als Mensch und Lehrerin verändert.
Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder guckt, was tut mir gut und wo will ich hin in meinem Leben. Und dass man da Wege für sich findet, diesen Weg zu gehen.
Menschen Räume zu geben, über solche existenziellen Fragen nachzudenken, innezuhalten, zu mehr Zufriedenheit zu finden. Das gehört seit jeher auch zum Repertoire von Religionsgemeinschaften. Sich bei der Suche nach dem Glück im Leben aber beispielsweise in eine Kirche zu begeben, fällt heute kaum mehr jemandem ein. Dabei zeigen Studien, dass es einen Zusammenhang zwischen Religiosität und dem persönlichen Glücksempfinden geben kann. Eine Studie aus den USA wertete 2019 Daten aus verschiedenen Ländern aus. Die Befragten konnten damals unter anderem angeben, ob sie religiös aktiv sind und glücklich sind. Die Ergebnisse waren in verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Mexiko sind religiös aktive Menschen am glücklichsten. 71% der Menschen, die angegeben haben, sehr glücklich zu sein, sind dort auch religiös. In Deutschland sind es 30%. Dass es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Religiosität und dem persönlichen Glücksempfinden gibt, liege daran, dass religiöse Systeme eine gewisse Sicherheit bieten, sich auf die Welt einzulassen und die Welt dann so zu akzeptieren, wie sie sei, sagt der Religionspsychologe Sebastian Murken. Er erforscht, welchen Einfluss Religionen auf unser Leben haben und er findet, Akzeptanz sei wiederum ein wichtiges Merkmal von Glück.
Und wenn Religionen dazu beitragen, die Dinge und das Leben auch in seinen Widrigkeiten zu akzeptieren, dann kann darüber sicher sowas wie ein Glücksgefühl vermittelt werden. Es gibt aber natürlich auch viele Menschen, die mit ihrem religiösen Glauben und der Weltwirklichkeit in Konflikt kommen und das eher eine Akzeptanz hindert, wenn etwas Schreckliches passiert, wenn trotz des Glaubens ein Angehöriger krank wird oder verstirbt, entstehen auch Fragen, die genau dieses innere Hadern fördern.
Dann kann Glaube auch eine Quelle von Unglück sein. Prinzipiell sei es auch gar nicht Aufgabe der Religionen, die Menschen glücklich zu machen.
Es ist die Aufgabe der Menschen, sich den Religionen gemäß zu verhalten, um damit zu Chance zu haben, an einem Heil teilzuhaben. Und diese moderne Frage, ist es hilfreich, religiös zu sein, im Sinne von macht Religion gesünder, macht Religion glücklicher und so weiter, ist ja eine sehr funktionale Frage, die der inneren Logik von Religionen nicht wirklich entspricht.
Aus psychologischer Sicht gibt es Elemente, die zum Glück beitragen, sagt Sebastian Murken. Stabile Beziehungen beispielsweise, Familie oder Zufriedenheit mit dem Beruf. Und Religionen wiederum können dabei helfen, diese Faktoren zu fördern und damit das Glück anzukurbeln. Das erlebt er auch bei sich selbst.
Das, was mich selber prägt, ist durchaus das Prinzip der Akzeptanz, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Und für mich sehr prägend war und ist der Satz eines Klinikleiters, bei dem ich in den USA gelernt habe, der immer wieder gesagt hat, das ist jetzt in Englisch, Success is getting what you want, happiness is wanting what you got. Auf Deutsch eben, Erfolg ist das bekommen, was du möchtest und Glück ist das wollen, was du hast. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Spruch und für mich auch durchaus handlungsleitend.
Womöglich ist es für religiöse Menschen also einfacher, Sinn und Glück zu finden. Aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Die gute Nachricht, glücklich sein, lässt sich bis zu einem gewissen Grad auch erlernen. Nicht nur in Glücks-AGs in Schulen, sondern beispielsweise auch durch positive Psychologie. Religiosität kann ein Weg zum Glück sein. Er ist aber bei weitem nicht der einzige.
Eine AG, in der man lernt, wie man glücklicher leben kann. Ganz ehrlich, ich finde, das könnte sogar ein Schulfach sein. Glücksforscher beschäftigen sich mit der Frage, was genau Menschen glücklich macht. Und es gibt Länder wie das buddhistisch geprägte Bhutan, da wird auf der Grundlage solcher Messungen sogar Politik gemacht. Doch wie genau misst man eigentlich Glück und ist das überhaupt sinnvoll? Darüber spreche ich jetzt mit einem alten Schulfreund von mir, mit Jan Eichhorn. Der ist nämlich Soziologe geworden und lehrt inzwischen an der schottischen Universität Edinburgh Happiness Studies, also Glücksforschung. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob das denn überhaupt geht, Glück zu messen. Denn schließlich versteht ja jeder etwas anderes darunter, oder?
Man kann bestimmte Aspekte von Glück messen. Man muss sich nur sehr bewusst werden, was genau man sich anschaut und was eben nicht. Es macht eben einen Unterschied, ob ich mir beispielsweise angucke, wie jemand selber einschätzt, ob er oder sie eine hohe Zufriedenheit mit dem Leben hat. Das kann man sogar relativ gut messen, allerdings nur dann, wenn das innerhalb von, ich sag mal, ähnlichen kulturellen Umständen geschieht, also in ähnlichen Kulturräumen, weil natürlich die Frage ähnlich interpretiert werden muss von Menschen.
Du hast jetzt schon den Punkt unterschiedliche Kulturräume angesprochen. Was sind denn da zum Beispiel die Unterschiede, wie Menschen das definieren?
Es gibt da ganz spannende Studien von einigen WissenschaftlerInnen aus den USA, die sich Studierende angeguckt haben, die in den USA groß gewachsen sind, sozusagen klassischer westlicher Hintergrund und ostasiatische Hintergründe zum Beispiel. Und die haben die befragt, was versteht ihr unter Glück? Und da wurden dann Essays zugeschrieben und danach ausgewertet. Was ganz interessant war, war, dass man zum Beispiel gesehen hat, dass die, ich sag mal, klassisch eher westliche Perspektive oft darauf abzielte, sozusagen das Streben nach Glück, die Maximierung positiver Momente, die man auf sich selber konzentriert. Während bei einigen der ostasiatischen Studierenden eher ein Fokus darauf lag, dass Glück etwas Gemeinschaftliches war, dass es darum ging, wie man selber in der Gemeinschaft eingebettet war und weniger so der Fokus lag auf der Maximierung von tollen Momenten, sondern der Ausgewogenheit positiver und negativer Momente. Jetzt muss man sagen, in allen Gruppen gibt es da natürlich Unterschiede, das ist nicht einheitlich, aber es bedeutet schon, dass selbst die Fragestellung teilweise unterschiedlich interpretiert wird. Und das ist eben dann eine Schwierigkeit bei der Messung, wenn ich die gleiche Frage in verschiedenen Kontexten stelle.
Gibt es da sozusagen einen Weg raus aus diesem Dilemma? Also können Forscher dann Messmethoden finden, um das irgendwie auszugleichen?
Man kann eben explizit den Kontext berücksichtigen. Also in den Sozialwissenschaften gibt es da etwas, das nennt sich Mehrebenenanalysen. Da gucke ich mir eben nicht nur an, ob Menschen in einem Land einen höheren Durchschnitt auf der gleichen Frage sozusagen haben als andere, sondern ich gucke mir zum Beispiel an, wie hoch der Grad an Religiosität oder diese verschiedenen Ausprägungen sind und bringe die Sachen ins Verhältnis zueinander. Das macht Analysen schwieriger, ist aber eine Art und Weise, wie ich mir die Ergebnisse anschauen kann. Nur kriegt man dann eben nicht so ein schönes Ranking raus, das glücklichste Land der Welt, aber man lernt, wie vielleicht nationale Unterschiede sich auf Personen auswirken, was auch die viel spannendere Frage ist.
Du hast jetzt gesagt, bei diesen tiefergehenden Analysen schaut man dann gleich sozusagen auch auf die Faktoren, die vielleicht beeinflussen, wie glücklich ich bin, zum Beispiel Religiosität. Was sind denn diese Faktoren?
Ganz wichtig ist für Menschen, und das sehen wir eigentlich in vielen verschiedenen Kontexten, ist eine gewisse materielle Absicherung. Das ist ganz wichtig. Also Geld allein macht nicht glücklich, das stimmt schon, aber ein gewisser materieller Wohlstand ist wichtig. Wir sehen das vor allem bei niedrigeren Einkommen. Im Prinzip, je weniger ich habe, umso mehr ist das materielle Wohlbefinden wichtig. Was dann aber wichtig ist, je reicher man wird oder je reicher eine Gesellschaft wird, umso weniger Einfluss hat Geld. Und dann kommen andere Aspekte mit rein. Das können persönliche Lebensumstände sein. In Ländern, die selber sehr religiös sind, kann das die eigene Spiritualität sein. Aber es hängt eben sehr davon ab, in was für einem Land ich lebe zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass das überall gleich ist, welche Faktoren besonders ausschlaggebend sind. Und das ist wieder eine dieser Betrachtungsweisen, die heute vielleicht nicht so oft berücksichtigt wird, in der Vergangenheit aber schon, ist die Art und Weise, wie ich lebe und nicht nur sozusagen das Ergebnis bestimmter Prozesse.
Was meinst du damit genau?
Da geht es um ein Konzept, das geht lange zurück auf antike griechische Philosophie, Eudaimonia. Also da sind wir bei Aristotel, wie so oft. Und ihm ging es beim Glücksbegriff weniger darum, was man genau erreicht. Also ob man ein bestimmtes Einkommen hat oder eine bestimmte Position, sondern darum, wie ich mein Leben lebe. Also es geht weniger um das Ergebnis, sondern mehr um den Prozess. Und da war besonders wichtig im eudaimonischen Konzept die Selbstbestimmtheit. Also im Prinzip, dass man Entscheidungen autonom treffen kann. Das bedeutet, dass man nicht nur etwas macht, weil einem die Gesellschaft sagt, du musst das so machen, sondern weil man selber zu dieser Entscheidung kommt, aus intrinsischen Motivationen heraus. Dabei wird nicht ignoriert, dass es natürlich einen gesellschaftlichen Kontext gibt, aber die Entscheidung wird als intrinsisch und autonom betrachtet. Und diese Herangehensweise, diese Gedankenweise zum Glück, ist eine ganz andere, als wir die heute oft denken. Es geht tatsächlich um die Art und Weise, wie ich lebe, statt was ich explizit erreiche.
Jetzt fragt man sich natürlich, wenn es zum Beispiel um solche Faktoren geht, zum Beispiel um die Prozesse, wie du es gerade genannt hast, wie kann man denn dann daraus politische Handlungsempfehlungen ableiten? Denn das ist ja tatsächlich auch einer der Gründe, warum es diese Forschung gibt.
Ich glaube, da gibt es zwei ganz wichtige Aspekte dazu. Das eine ist, dass selbst die Frage nach Sachen wie der Lebenszufriedenheit, glaube ich, valide Dinge sind, über die man nachdenken kann im Zusammenspiel mit anderen Punkten. Natürlich ist es eine relevante Frage, ob ich ein Wohlergehen in der Bevölkerung habe, das über materielle Dinge hinausgeht und auch diese Eigenevaluation damit dabei ist. Aber wenn ich über Prozesse, die Art und Weise, wie ich lebe, nachdenke, dann kommt da eine spannende zusätzliche Dimension dazu. Aus politischer Sicht würde das für mich den Ausschlag geben zu sagen, ermögliche ich es Menschen denn, ein Leben zu leben, in dem sie autonom Entscheidungen treffen können? Also hier geht es dann eher darum, nicht zu sagen, wir müssen sicherstellen, dass Leute A, B und C sozusagen haben, also ein Einkommen, einen Kita-Platz für die Kinder und vielleicht bestimmte Infrastruktur, sondern haben wir die Strukturen, die es Menschen ermöglicht, verschiedene Lebensentwürfe zu leben? Stimmen die Strukturen überhaupt, um auch eine Pluralität von Herangehensweisen überhaupt möglich zu machen?
Und jetzt hast du gerade den Punkt, sozusagen selbstbestimmt entscheiden und handeln zu können, schon angesprochen. Und gleichzeitig fand ich, als ich mich ein bisschen auch mit deiner Forschung beschäftigt habe, interessant, dass ja ein Ergebnis dieser Forschung durchaus auch zu sein scheint, dass manchmal auch eine Art angepasstes Leben zu führen, zu mehr Glück führen kann, nämlich zum Beispiel bei dem Punkt Religiosität.
Ich würde es so sagen, auch das selbstbestimmte Handeln ist natürlich trotzdem ein Handeln, in dem ich in einer Gesellschaft mich wiederfinden muss. Ich kann mich ja aktiv dazu entscheiden, konform mit der Mehrheit etwas zu tun. Die Frage ist sozusagen, wenn ich mich an die Mehrheit anpasse, mache ich das bewusst oder mache ich es einfach, weil es alle machen? Es kann ja sein, dass ich mit der Mehrheit übereinstimme in einer bestimmten Frage. Dann ist es eine bewusste Entscheidung. Wenn ich es einfach nur mache, weil es alle anderen auch machen, dann ist es keine bewusste Entscheidung. Und wir sehen tatsächlich in der Glücksforschung, die sich eben mehrere Ebenen anguckt, dass es nicht nur eine Rolle spielt, wie ich mein Leben lebe, sondern wie das korrespondiert mit dem Rest auch der Gesellschaft. Es ist oft schwieriger, ein Leben zu leben, das sozusagen im Widerspruch zur Mehrheit steht. Das heißt nicht, dass das für einen selber eine schlechte Entscheidung sein muss, aber es ist eine schwierigere unter Umständen.
Du hast dich ja auch ein bisschen damit befasst, dass verschiedene Regierungen eben versucht haben, solche Glücksmessungen durchzuführen, unter anderem eben in Großbritannien. Wie erfolgreich waren denn solche Projekte in der Vergangenheit? Hat das wirklich zu mehr Lebenszufriedenheit dann auch geführt?
Das kommt darauf an, tatsächlich. Das Problem mit einigen dieser Projekte, zum Beispiel der Ansatz der britischen Regierung dazu war, dass die sich tatsächlich sehr eng fokussiert haben auf ganz simple Indikatoren, also Lebenszufriedenheit, so die direkte Frage, fühlst du dich glücklich? Wie gesagt, das sind nicht irrelevante Faktoren, aber sie decken eben nur einen sehr begrenzten Teil vom Wohlbefinden ab. Und wenn man zurückgeht so ins 18. Jahrhundert, die Moralphilosophen damals, Leute wie Adam Smith, Jeremy Bentham, die über Glück, Happiness gesprochen haben, die haben das auch viel weiter gefasst als nur sozusagen ein positives Gefühl. Da gehörte viel mehr auch mit dazu. Und das ist mein Problem teilweise mit der Arbeit zum Beispiel der britischen Regierung. Da ist nicht viel mit passiert, weil es vor allem eigentlich darum ging, das kann man ganz klar nachverfolgen, denen ging es vor allem darum zu sagen, guckt mal, die glücklichsten Regionen Großbritannien sind nicht die reichsten in einer Zeit, in der sie massiv staatliche Leistungen gekürzt haben. Da wurde sozusagen also das Ganze ja fast schon pervers umgedreht. Es wurde ausgenutzt als Konzept. Da gibt es bessere Ansätze, zum Beispiel der schottischen Regierung. Die schottische Regierung hat tatsächlich ihre Zielindikatoren wegentwickelt, allein vom Bruttosozialprodukt, zu einem Gesamtpaket an Indikatoren. Das sind die vielversprechenden Ansätze, die sagen, Wohlbefinden und Glück kann man nicht an einer einzigen Zahl festmachen. Aber wenn wir es an einer Vielzahl von Zahlen festmachen, hilft das Regierungen schon, auch besser zu erkennen, welche Aspekte vielleicht gut funktionieren und welche nicht. Das sind, glaube ich, die vielversprechenden Ansätze.
Was war das zum Beispiel in Schottland? Also welche Faktoren hatten da besonders viel Einfluss darauf, ob Menschen zufrieden waren? Und hat man dann darauf basierend auch seine Politik angepasst?
Also da gehörten Aspekte mit dazu, ganz klassische Aspekte wie materieller Wohlstand, aber zum Beispiel auch, wie viele Grünflächen es in der Umgebung gibt. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen, die mehr Grünflächen und Zugang zu denen haben, dass das ganz bedeutsam sein kann für ihr Wohlbefinden. Da gehörten aber auch Sachen dazu, wie ist die Gemeinschaft organisiert? Kann man sich zivilgesellschaftlich beteiligen? Inwiefern das tatsächlich Einfluss auf die Politik hat, ist natürlich eine ganz spannende Frage. Einerseits ist ganz klar, dass natürlich, und das ist immer so, mit den Indikatoren schon bestehende Politik auch begründet wurde. Also Sachen, die sowieso stattgefunden haben, wurden dann dadurch geguckt. Andererseits werden aber regelmäßig eben noch Updates zu diesen Indikatoren produziert. Und da gibt es dann WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, die kommentieren, aber da hat sich was positiv entwickelt, dann nicht. Es gibt Debatten mit der Zivilgesellschaft, welche Indikatoren fehlen. Also ich würde es ausdrücken so, dass es zumindest einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Frage, was bedeutet eine gute Gesellschaft, die wird dadurch kontinuierlicher zumindest diskutiert. Was schon mal positiver ist als eine Gesellschaft, die davon ausgeht, solange alle genug Geld haben, ist eigentlich alles gut.
Ich würde ganz zum Schluss gerne noch mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen, nämlich die, ob wir es nicht doch auch irgendwie übertrieben haben mit dem Fokus auf dieses individuelle Glück. Denn ist es nicht vielleicht so, dass jetzt gerade zum Beispiel in Zeiten des Klimawandels wir auch sagen müssten, vielleicht ist das nicht mehr die Maxime, die über allem steht, dass wir versuchen, eine Gesellschaft von möglichst glücklichen Menschen zu werden, sondern vielleicht gibt es heute auch Werte, die noch viel wichtiger sind, zum Beispiel Klimaschutz, Nachhaltigkeit.
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ein ausschließlicher Fokus auf individuelles Glück ist tatsächlich problematisch. Wir wissen das auch aus der Forschung, dass dieser sehr starke Fokus auf Ratgeber zur Selbstoptimierung sehr negative Konsequenzen für Menschen sogar haben können, wenn sie glauben, dass sie alle strukturellen Hürden einfach persönlich überwinden können, was oft nicht geht. Strukturelle Barrieren sind eben oft etwas, das man nicht als Individuum nur kontrollieren kann. Da ist tatsächlich eine Gefahr der Überbetonung. Deswegen ist es umso wichtiger, sich nochmal vor Augen zu führen, dass eben gerade dieser Glücksbegriff auch als, ich sag mal, politische Ansicht traditionell oft gar nicht nur sich auf das Individuum bezogen hat. Der vielleicht wichtigste Akteur dabei ist Adam Smith, der bekannt ist für den Wohlstand der Nation, die unsichtbare Hand, die alles kontrolliert, also eigentlich einen Marktfokus hatte. Aber sein zweites Werk, The Theory of Moral Sentiment, die sehr wenige Leute kennen, hat sich komplett mit Glück beschäftigt, mit Wohlbefinden. Und darin hat Smith ganz explizit beispielsweise gesagt, eine Gesellschaft, die nur seinem Marktmodell folgt, die ist zwar stabil, aber die Menschen sind nicht glücklich darin. Und das liegt daran, Glück besteht zum einen aus diesem Streben nach dem eigenen Wohlergehen. Ja, das ist Bestandteil dessen für Smith. Aber dazu kam auch noch, dass Menschen versuchen, sich einerseits in die Gesellschaft einzupassen, also Normen versuchen zu internalisieren. Und drittens, tatsächlich altruistisch handeln. Nicht nur, weil sie sich davon was Positives erwarten, sondern genuin altruistisch agieren. Und er sagt, eine gute Gesellschaft ist eine, in der diese Sachen zusammenkommen, in der sie ausbalanciert werden. Also dieses eine Streben nach Optimierung und nach Nutzwert und materiellem Wohlstand und andererseits das Zusammenspiel mit anderen Akteuren in der Gesellschaft.
Wirkliches Glück hat also immer zwei Ebenen, eine individuelle und auch eine soziale, gesellschaftliche, sagt Jan Eichhorn, Senior Lecturer in Social Policy an der Universität Edinburgh und Glücksforscher. Im Buddhismus geht es darum, Leiden zu mindern. Der König des buddhistisch geprägten Staates Bhutan hat das zur Staatsaufgabe gemacht. Seine Regierung orientiert sich am sogenannten Bruttonationalglück, um die Entwicklung des Landes zu messen. Milena Reinicke hat sich angeschaut, wie das funktioniert und ob es wirklich zu besserer Politik führt.
Es gibt ein Land, wo es keine Ampeln gibt, wo Elefanten, Kobras und Schneeleoparden zu Hause sind, wo Mönche in roten Gewändern zum Stadtbild gehören, wo sich aus jeder Familie mindestens ein Kind für ein Leben im Kloster entscheidet. Mitten im Himalaya, auf 2000 bis 4000 Metern Höhe, liegt das Königreich Bhutan. Das buddhistisch regierte Land misst den Erfolg seiner Politik nicht daran, wie viel Geld seine Einwohner erwirtschaften, sondern an dem sogenannten Bruttonationalglück. Den Begriff hat König Wangchuck IV. Spontan erfunden, als er 1979 in einem Interview nach dem Bruttosozialprodukt seines Landes gefragt wurde.
Also er wollte weg von dem erstens Wachstum überhaupt und zweitens vom monetären Wachstum. Ja? Dass man sagt, wir orientieren uns nicht nur an monetären Zielgrößen, sondern wir wollen qualitative Indikatoren reinbringen.
Erklärt Karl-Heinz Brottbeck, emeritierter Professor für Ökonomie und Philosophie. Konkret heißt das, dass Bhutan seit 2008 alle paar Jahre einen zufällig ausgewählten Teil seiner Bevölkerung per Gruppeninterview oder Fragebogen ausführlich zu allen möglichen Glücksfaktoren befragt. Von Gesundheit über Bildung, Spiritualität, Resilienz bis hin zu Umweltschutz. Daraus wird ein Index erstellt, der anzeigen soll, wie sich die Lebensqualität der Bevölkerung entwickelt. Bis jetzt ist das Bruttonationalglück der BhutanerInnen mit jeder Erhebung gestiegen.
Sie sehen es als persönliche Achtung an.
Also als Wertschätzung, meint die Autorin und Reiseagentin Bernita Müller. Auf ihren eigenen längeren Reisen durch Bhutan hat sie den Einwohnern viele Fragen zum Glücksindex gestellt und sagt jetzt:
Also die Erhebung an sich finden Sie jetzt gar nicht so spannend, weil das viel Aufwand ist. Aber sie schätzen es sehr, dass das Land und die Regierung sich da um sie kümmert und um das Land kümmert. Zum Beispiel, mir fällt eine Situation ein, da wurde in einem dieser früheren Fragebogen bzw. Interviewrunden wurde festgestellt, dass ganz viele Menschen in Bhutan unzufrieden sind, weil sie so schlechte Wegesysteme haben. Also oft sehr, sehr beschwerlich nur zu ihren Häusern kommen oder in die Stadt kommen und das manchmal Tage oder viele Stunden dauert. Und dann hat die Regierung und das Land beschlossen, die Straßen zu verbessern.
Dass das Handeln der Regierung sich nicht in erster Linie an Profit, sondern auch an den Bedürfnissen der Menschen orientiere, passe zur allgemeinen Mentalität der Bevölkerung, sagt Müller.
Ich denke, der allerwichtigste Unterschied ist tatsächlich, dass jede Entscheidung, die in Bhutan getroffen wird, auch eines Bauern, dass die nie nur ausgerichtet ist an dem finanziellen Resultat, wie das bei uns doch sehr, sehr oft ist, sondern an ganz anderen Punkten. Also Umweltschutz ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das Königreich Bhutan hat sich in seiner Verfassung dazu verpflichtet, Natur und Kultur für zukünftige Generationen zu erhalten. Mindestens 2/3 der Landesfläche, die insgesamt etwa der Größe der Schweiz entspricht, müssen bewaldet sein. Energie wird fast ausschließlich durch Wasserkraft erzeugt. Die Landwirtschaft soll in den nächsten Jahren auf 100% Bio umgestellt werden. Bhutan ist das einzige Land auf der Welt, das mehr CO2 einspart, als es ausstößt. Eine so radikale Klimapolitik kann in Bhutan auch deshalb so gut funktionieren, weil sie viel Zustimmung in der Bevölkerung findet. Die große Mehrheit der BhutanerInnen ist buddhistisch und sieht sich, den buddhistischen Vorstellungen entsprechend, tief mit Tier und Natur verbunden. So erlebt es Benita Müller. Sie beschreibt die Menschen von Bhutan als sehr achtsam, bescheiden, humorvoll und fröhlich. Obwohl das Bruttonationalglück insgesamt wächst, gibt es allerdings seit 2010 eine negative Entwicklung, die vor allem Jugendliche betrifft, wie Karl-Heinz Brottbeck beobachtet.
Interessant ist ja, dass seit der Einführung des Internet jetzt plötzlich die Selbstmordrate gestiegen ist, viele Menschen unglücklich sind. Sie hatten einen Psychiater, jetzt müssen sie gucken, dass sie auch Psychiatrieausbildung kriegen, weil es doch wieder viele unglückliche Menschen gibt.
Brottbecks Blick auf Bhutan ist kritisch. In seiner Arbeit als Professor hat er Versuche unternommen, eine buddhistische Wirtschaftsethik zu entwerfen, die in erster Linie in einer Analyse und Kritik kapitalistischer Denkmuster besteht. Und die hätten leider auch in Bhutan Einzug gehalten, sagt Brottbeck.
Es gibt in Bhutan weite Teile, die sind eine Geldökonomie. Und die ist nicht unabhängig, die hängt vollkommen ab von Indien.
Bei der Währung zum Beispiel, die komplett in Abhängigkeit zur indischen Rupie ausgegeben wird. Oder beim Fleisch, das einige Menschen und Restaurants im Nachbarland einkaufen, weil im Buddhismus und deshalb auch in Bhutan das Töten von Tieren verboten ist. Für den Straßenbau importiert die Regierung Leiharbeiter aus Indien. Im Gegenzug darf Indien Truppen an Bhutans Grenze zu China aufstellen. Durch die Abhängigkeit von Indien sei auch Bhutan verflochten mit dem Weltwirtschaftssystem, in dem das Geld regiere, so Brottbeck. Damit könne Bhutan kein Gegenentwurf zur kapitalistischen Ökonomie sein. In einem wirklichen Gegenentwurf müsste man Werte wie Glück überhaupt nicht quantifizieren, findet er. Die soziale und umweltfreundliche Politik sei zwar lobenswert, wurzele aber nicht im Konzept des Bruttonationalglücks, sondern in der spirituellen Tradition und im Zusammenhalt der Bevölkerung.
Und das Bruttonationalglück hat auch keine Basis in den buddhistischen Lehren oder Schriften mehr. Es widerspricht nicht, sofern man das Leiden mindern möchte und das immer noch als oberstes Ziel hat und dass man natürlich das Glück der Menschen möchte. Und ein König hat die verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Menschen glücklich sind. Das finde ich wunderbar, und wenn er das tut. Und es ist überzeugend, ja, was der Jigme Wangchung, der Junge, sagt und macht, dann ist das wunderbar. Ja, aber das macht eigentlich jeder gute König. In Europa hat das auch gemacht. Und eigentlich auch bei uns noch Politiker, die sich wirklich primär dem verantwortlich gefühlt haben und nicht der Häufigkeit eines Fernsehauftritts.
Zur Nachahmung eigne sich Bhutans Politik aber nicht, sagt Karl-Heinz Brottbeck. Dafür herrschten im Westen einfach grundsätzlich andere Werte und zu wenig Buddhismus. Von Bhutans Prioritäten allerdings, Naturschutz, Kultur und Bildung beispielsweise, könnten wir viel lernen.
Also, wenn Regierungen weniger aufs Geld schauen und mehr auf die vielen Dinge, die Menschen glücklich machen, dann kann das offenbar tatsächlich zu einer anderen Politik führen. Weithin bekannt ist der Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung. Also, dass Menschen nach einem Schicksalsschlag noch lange daran zu knabbern haben. Weniger bekannt ist, dass es in der Psychologie auch das Gegenteil gibt, das posttraumatische Wachstum. Anders gesagt, Wunden, körperliche und seelische, können nicht nur Leid verursachen, sie können auch wichtige Entwicklungen anschieben und langfristig sogar zu mehr Zufriedenheit führen. Kirsten Dietrich über Menschen, die Wunden davontragen und daran wachsen.
Wunden hat Dieter Puhl in seiner Zeit als Leiter der Berliner Bahnhofsmission viele gesehen. Das Leben auf der Straße führt zu Verwundungen und das ist nicht metaphorisch gemeint oder jedenfalls nicht nur. Manche hat er fotografiert.
Und wenn ich mir dieses Foto angucke, das ist ja ganz grobflächig, der gesamte Fuß und Bein sind eigentlich fast nur Wunden und Eiter, dann frage ich mich, wie ein Mensch sich selbst so fremd werden kann, dass er das erträgt.
Wer auf der Straße lebt, hat selten die Möglichkeit, beim Waschen die Kleidung abzulegen und den eigenen Körper überhaupt wahrzunehmen. Dass die Bahnhofsmission seit mehr als 5 Jahren ein sogenanntes Hygienecenter mit Dusche und Friseur betreibt, ist deshalb kein Luxus.
Wenn wir es ein bisschen breiter nehmen und jetzt nicht die offenen Beine nehmen, dann glaube ich, dass die Wunden Ursache für Obdachlosigkeit sind. Also ein Psychiater sagte mal, eigentlich jeder der Menschen, der hier ist, ist zutiefst traumatisiert. Traumatisierungen sind Verletzungen.
Wer auf der Straße lebt, leidet meist unter sogenannten Mehrfachbeeinträchtigungen. Traumatische Erfahrungen, psychische Erkrankungen, dazu meist massiver Alkoholmissbrauch. Irgendwann entsprechen den seelischen Wunden dann die des Körpers, sagt Dieter Puhl.
Man kann nur hoffen, dass eine Wunde vernarbt und man kann dann nur hoffen, dass ein Mensch danach mit seinen Narben leben kann.
Im Hauptraum der Bahnhofsmission hängt ein kleines Kruzifix, direkt neben der Essensausgabe. Die Einrichtung wird schließlich von der evangelischen Kirche getragen und das Versorgen von Wunden gehört von Anfang an zur christlichen Nächstenliebe. Ganz klassisch ist Jesus am Kreuz aus Holz geschnitzt, mit Dornenkrone und allen seinen Wunden. Die sind besonders sorgfältig mit roter Farbe bemalt. Das Blutrot der Wunden ist die einzige Farbe am Kruzifix.
Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen.
Der sprichwörtliche, ungläubige Thomas berührt die Wunde Jesu und wird vom Zweifler zum Gläubigen. Unzählige Male ist diese Szene in der christlichen Kunst verewigt worden, mit gläubigem Staunen und mit einer schaudernden Faszination daran, hier in eine Öffnung zu sehen, die eigentlich nicht sein darf. Furcht und Staunen, der Religionswissenschaftler Rudolf Otto sah darin die Grundformel des Heiligen.
Man könnte ja auch denken, dass quasi durch die Auferstehung die Wundmale einfach weg sind. So nach dem Motto, alles wird gut, alles wird heil, die Wunden sind nicht mehr da, die Wunden sind noch da. Also die Narben bleiben. Und das ist ja sehr realistisch auch im Leben von Menschen.
Auch die katholische Theologin Hildegund Keul von der Universität Würzburg möchte Wunden und Verwundbarkeit wieder sichtbar machen. Ohne falsche Glorifizierung allerdings. Von der Wundenfrömmigkeit von Mittelalter und Barock ist Keul weit entfernt.
Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, die Wunden sind großartig, ne? Es ist ja eine Frage, die Wunden sind da und wie gehen Menschen damit um und welche Kompetenzen entwickeln sie, mit solchen Wunden umzugehen.
Denn Wunden kann man auch als Öffnungen verstehen. Eine Person hat sich vorgewagt, hat die Sicherheitszone verlassen, offenkundig etwas oder viel zu weit. Aber neben dem hoffentlich nur zeitweiligen Schaden nimmt sie auch neue Eindrücke mit.
Man fühlt sich dazu bewegt, Entscheidungen zu treffen, wenn man mit Wunden zu tun hat.
Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt.
Dieses Zitat wird dem Sufi-Mystiker und Dichter Jalaleddin Muhammad Rumi zugeschrieben. Die Mystik mit ihrem intensiven Hineinfühlen in religiöse Erfahrungen, und das auch ganz körperlich, hat sie schon immer für Wunden interessiert. Schon immer gehört dazu aber auch die Erfahrung, so genau hinsehen wollen nicht alle. Wer die Kreuzeswunden Jesu am eigenen Körper trägt, von Franz von Assisi bis zum italienischen Prediger Padre Pio, sammelt ergebene Gläubige um sich, aber auch energische Ablehnung. Wer heute Wunden durch Missbrauch öffentlich macht, erfährt Vertuschung, Kleinreden, nicht hinsehen wollen, auch und gerade in der Kirche. Hildegund Keul.
Das haben wir auch in den letzten Jahren gemerkt, also wie viele Menschen auch dadurch, dass sie sich geöffnet haben, sich selber auch in Gefahr gebracht haben. Denn sowas aufzudecken, eine Wunde, die von anderen Menschen erzeugt worden ist, Vertuschung heißt ja, dass eine gezeigte Wunde nochmal verschlimmert wird, dass sie nochmal potenziert wird in ihrer Gewaltauswirkung.
Und genau das, glaube ich, passiert auch zumindest in der katholischen Kirche derzeit an manchen Stellen, dass man sagt, okay, wir möchten uns unverwundbar halten, wir möchten unser Image retten, aber dafür werden halt betroffene Beiräte oder Opfer erneut zu Opfern. Das heißt, da liegen echt Parallelen, dass die Kirche, gerade die katholische Kirche, mit dieser Unverwundbarkeit derzeit völligen Schiffbruch erlebt.
Sagt Jan Loffelt. Er lehrt praktische Theologie an der Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht und ist katholischer Priester. Die Kirchen sind herausgefordert, sich noch einmal ganz neu der Herausforderung durch Wunden zu stellen.
Das Schlimme ist ja, dass die katholische Kirche eigentlich in ihrer Tradition einen anderen Umgang mit Wunden und Verwundbarkeiten propagiert. Also die Wunden Jesu stehen im Zentrum. Und das, was passiert ist, die Wunden, die man selber geschlagen hat, werden verborgen, vertuscht. Und die Aufarbeitung ist nach wie vor ein sehr, sehr schwieriges Feld.
Das ist die Herausforderung an die Institutionen durch die Wunden, die zu lange verborgen gehalten wurden. Es gibt aber noch eine ganz andere, denn die lange so selbstverständliche Verknüpfung von Wunden mit spiritueller Erfahrung ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald betrachten heute Kunstbegeisterte im Museum. Gemalt wurde der eindrückliche Gekreuzigte mit seinen bluttropfenden Wunden für ein klösterliches Krankenhospiz.
Es diente eben der Identifikation, gegenseitige Identifikation, also Gott ist verwundbar und deshalb könnt ihr eure Wunden besser annehmen. Und aufgrund dessen haben die Wunden nicht das letzte Wort, weil sozusagen Gott in Jesus Christus die Kontingenz auch des Todes überwunden hat.
In der Selbstoptimierungsgesellschaft von heute, sagt Jan Loffelt, gehe es aber nicht mehr darum, das Unplanbare oder Kontingente einfach an Gott weiterzuweisen. Weil so viel behandelbar oder planbar ist, beeinflusst das auch den Umgang mit Wunden und Verwundungen.
Zum Beispiel, ich weiß noch, bei Instagram gab es mal eine Darstellung, wo jemand, eine junge Dame, eine sehr hübsche junge Dame, ihren künstlichen Ausgang zeigte und dafür unglaublich viele Likes bekam oder unglaublich viele tolle Kommentare, weil sie halt zu ihrer Wunde stand und es mit einer positiven Narration verband. Ich lebe damit gut. Ne? So.
Loffelt möchte das nicht schlecht reden, aber auf eine zentrale Verschiebung hinweisen. Eine religiöse Deutung von Wunden verliert damit ihren Ort.
Heute geht es nicht darum, sie sozusagen mit dem Göttlichen zu identifizieren, sondern die Geschichte dieser Wunde zu erzählen und das dann zustimmungsfähig werden zu lassen. Das heißt, dass Leute das interessant finden oder sie sich damit identifizieren können und sagen, okay, so ist derjenige, diejenige mit ihrer Wunde umgegangen oder so geht die damit um, er damit um. Also gibt es für mich auch Trost.
Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt.
Kirsten Dietrich berichtete über Menschen, die Trost darin finden, die eigene Verletzlichkeit anzuerkennen. Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag ab 14.05 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.